Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS 2 als Podcast.
DRS 2 Kontext mit dem Sachbuchtrio. Die Buchempfehlungen kommen heute von Cornelia Cassis, Odette Frey und Raphael Zehnder. Am Mikrofon Angelika Schett. Das Buch der verbrannten Bücher von Volker Weidemann erinnert an die Bücherverbrennung von 1933 in Deutschland. Ein barbarischer Akt der Nationalsozialisten, diese Vernichtung von Kultur. Raphael Zehnder, Sie haben dieses Buch ausgesucht. Ja. Der Autor ist Feuilletonchef der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung. Und in seinem Buch sind nicht nur die verbrannten Bücher berühmter Autoren ein Thema, sondern eben auch die Bücher jener Schriftsteller, die dann wirklich in Vergessenheit gerieten. Ist das ein Grund, warum Sie uns dieses Buch heute empfehlen, Raphael Zehnder?
Das ist ganz sicher ein Grund. Volker Weidemann hat ganz akribisch die Biografien und das Werk dieser 131 Autorinnen und Autoren, die auf dieser ersten Liste für die Bücherbrennung am 10. Mai 1933 enthalten waren, das hat er ganz akribisch recherchiert. Und man trifft hier in diesem Buch wirklich auf Unmengen von Informationen über Autorinnen und Autoren, die mir zum Beispiel vollkommen unbekannt waren vorher. Und das war sehr spannend, das zu lesen.
Dazu hören wir jetzt später noch mehr. Einer von drei Mein Vater, der Krebs und die Hoffnung der Medizin, geschrieben hat dieses Buch der englische Journalist Adam Richard. Jeder dritte Mensch bekommt irgendwann die Diagnose Krebs. Der Autor thematisiert in diesem Buch nun das langsame Sterben seines Vaters an dieser Krankheit. Um zu verstehen, was mit seinem Vater passiert, beschäftigt er sich auch mit der Geschichte der Krebsforschung. Odette Frey, warum empfehlen Sie uns dieses Buch?
Nun, über Krebs wird ja sehr viel geschrieben, seien es Berichte von Betroffenen, Ratgeberliteratur oder Sachbücher, die den Stand der Forschung zusammenfassen. Aber Einer von dreien ist nicht einfach noch ein Buch über Krebs, sondern es ist ein sehr ungewöhnliches Buch. Es ist ungewöhnlich, weil es gleichzeitig ein Sachbuch ist und eben die persönliche Geschichte, die der Autor mit seinem krebskranken Vater erlebt hat. Und ich finde, diese Mischung macht das Buch auf der einen Seite sehr leicht lesbar und auf der anderen Seite sehr interessant und sehr informativ.
Auch damit werden wir uns nachher intensiver auseinandersetzen. Cornelia Cassis, Ihr Buchtipp heute trägt den Titel Judo mit Worten. Wie Sie gelassen Kontra geben von Barbara Berkan. Das Buch soll uns Hilfestellung bieten, wenn wir uns gegen dumme Bemerkungen oder unsachliche Angriffe wehren möchten. Situationen, wie wir sie alle kennen, jemand sagt was Unverschämtes und statt zu reagieren, bleibt uns dann buchstäblich die Spucke weg. Nun hält Barbara Berkan mit dem Buch Judo mit Worten dagegen. Wie muss man sich das vorstellen? Judo ist doch eigentlich eine Kampfkunst jenseits aller Worte.
Genau, und es heißt ja, Sie haben es gesagt, im Untertitel, wie Sie gelassen Kontra geben können. Und genau darum geht es, um Gelassenheit, um die Kunst des Nichtkämpfens. Die Kampfkunst des Judo oder auch des Aikido besteht ja darin, nicht zu streiten, nicht zu kämpfen, sondern den Angriff umzuleiten. Das Kernprinzip lautet, das Sanfte kann das Harte bezwingen. Wer Judo lernt, trainiert damit immer auch eine geistige Grundhaltung, die sich aus der Philosophie des Taoismus, des Buddhismus und des Zen ableitet. Und das klingt jetzt etwas weich und vielleicht für manche auch etwas abgehoben. Was mir aber an Barbara Berkans Kommunikationsträgen gefällt, ist eben gerade das Gegenteil. Es ist handfest, es ist alltagstauglich, es ist sehr schnell umsetzbar, es ist einfach und nicht zuletzt, es ist enorm spaßig, es hat sozusagen Narrenkappenqualität.
Also wir sollen nicht auf den Mund fallen, sondern mit verbalen Kontrastrategien reagieren und das auch noch gelassen tun. Stelle ich mir in jedem Fall schwierig vor. Geht das überhaupt? Oder dreht uns Barbara Berkan da nicht letztlich etwas Unmögliches an?
Nein, tut sie nicht. Also ganz wichtiger Ratschlag ist, man muss nicht auf jeden Angriff reagieren. Man ist nicht schwach, wenn man da einfach nichts sagt. Aber es ist eben ein Riesenunterschied, ob einem die Sprache wegbleibt oder ob man sich ganz bewusst zum Schweigen entscheidet. Strategie nennt sie diese Kontrastrategien und da macht sie sich selbst wahrscheinlich keinen guten Dienst, weil Strategie ist ein Kriegsbegriff und sie geht eben sehr friedlich vor. Sie ist entschieden gegen Wortgefechte, gegen den verbalen Schlagabtausch, gegen Schlammschlachten. Die sogenannten Kontrastrategien sind alle Verteidigungstechniken und die müssen 5 Qualitätskriterien genügen. Erstens, alle Strategien dienen nur der Selbstverteidigung, sind keine Angriffsstrategien. Zweitens, sie sind einfach, leicht zu merken und funktionieren in ganz unterschiedlichen Situationen. Drittens, jede Strategie ist generell einsetzbar und eine universale Antwort auf fast alle verbale Angriffe. Viertens, alle Kontrastrategien sind frei von herabsetzenden, beleidigenden oder verletzenden Worten. Und letztens, die Beziehungsebene, und dieser Punkt finde ich ganz wichtig, die Beziehungsebene wird nicht vergiftet. Nach jeder Strategie können Sie, wenn Sie denn das wollen, mit Ihrem Gegenüber ein ganz normales Gespräch führen, schreibt Barbara Berger. Das klingt jetzt vielleicht alles noch abstrakt. Ich mache einmal ein Beispiel, das auch deutlich wird, wie deftig, wie alltagsbezogen sie die Situation beschreibt. Also man kann sich vorstellen, ein Paar ist eingeladen, die Einladung ist etwas stressig, weil man muss was hergeben, man muss gepflegt kommen, ist vielleicht eine Einladung beim Chef. Die Zeit ist knapp, der Mann ist schon fertig, die Frau ist vor dem Kleiderkasten etwas ratlos und weiß nicht recht, was passend ist. Der Mann guckt auf die Uhr, es wird ein bisschen ungemütlich. Schlussendlich entscheidet sich die Frau für ein hautenges Kleid und sagt, na, wie findest du mich denn? Da sagt der Mann, das Kleid steht dir großartig, du siehst aus wie eine Wurst in strammer Pelle. Was natürlich bei einer Frau vielleicht nicht ganz gut ankommt. Sie sagt, sag's nur geradeaus, findest du mich zu dick, habe ich zugenommen und so weiter. Nein, sagt er, überhaupt nicht, wie kommst denn du darauf? Du verdrehst mir das Wort im Mund und so weiter und so fort. Man kann sich vorstellen, der Abend ist relativ schnell gelaufen. Da beispielsweise empfiehlt sie die Strategie entgiftende Gegenfrage. In aller Ruhe zu fragen, sag mal, was meinst du genau mit Wurst in strammer Pelle? Dann könnte nämlich der Mann vielleicht sagen, was er wirklich gedacht hat.
Dass er eine Wurst hübsch findet in strammer
Pelle. Genau, du siehst sehr anziehend aus mit diesem hautengen Kleid, eigentlich zum Anbeißen. Eine andere Strategie ist der zweisilbige Kommentar. Ein bisschen mehr als Schweigen. Man könnte einfach mal sagen, ach was, ah ja, nein, wirklich, so, so, da schau. Und so mit diesen kleinen Tönchen kann man den Wind aus den Segeln nehmen. Und eigentlich heißt das ja alles nichts. Es ist eine Art beredtes Schweigen oder wie Berkan sagt, tönendes Schweigen. Sie unterscheidet eben zwischen unterschiedlichen Arten des Schweigens. Der dumme Spruch, sie machen ein Gesicht, als würden sie unter einem Darmverschluss leiden. Solche Sachen bekommen manche Leute zu hören. Man kann ja sagen, ach was? Und schon ist Dampf draußen. Dem Ach was kann die Autorin sehr viel abgewinnen. Sie spricht diesbezüglich sogar von tiefer Weisheit und schiebt ein ganzes Kapitel nach über dieses wunderbare Ach was, in dem sie im Grunde genommen die einzig angemessene Reaktion auf die Schöpfung und das Leben auf dieser Erde sieht. Also es ist vieles, ist so ein Zusammenkommen von Dadaismus und asiatischer Weisheit. 10 solche Kontraststrategien schlägt die Kommunikationstrainerin für sehr unterschiedliche Situationen vor. Sie alle befinden sich in der Mitte von Hauen und Abhauen, wie sie sagt. Es sind also keine Anleitungen zur Flucht, aber auch keine Anleitungen zum Angriff.
Sie haben jetzt auch vom Schweigen gesprochen, das ja eine Rolle spielt. Also neben dem, ach was, was ja immerhin noch zwei Wörtchen wären, soll man auch unter Umständen mit Schweigen reagieren, aber eben ein Schweigen auf einem ganz bestimmten Hintergrund, wenn ich das richtig verstanden habe.
Ein Schweigen, das sehr anders ist, als dass einem einfach die Spucke wegbleibt und man die ganze Zeit denkt, was könnte ich jetzt sagen, was könnte ich jetzt sagen, und dann hinterher kommt einem sozusagen die passende Antwort in den Sinn. Sie meint mit der Kunst des Schweigens wirklich, was Sie zu Beginn sagten, es ist eine Anstrengung. Es ist nicht das, was uns geläufig ist. Zu hören, was gesagt wurde und ganz bewusst zu entscheiden, ich muss darauf nicht reagieren. Ich kann das an mir vorbeiziehen lassen und kann einfach das Gespräch weiterführen, als wäre dieser Satz nicht gesagt worden.
Wie sieht es denn aus mit der Aggressivität? Also gibt die Autorin auch der Aggressivität vielleicht eine Rolle? Lohnt es sich manchmal, aggressiv zu werden in so einer Situation?
Sie versteht alle, die in manchen Situationen sehr aggressiv werden. Sie hat es ganz besonders als Kommunikationstrainerin mit Leuten in Dienstleistungsberufen zu tun und offenbar unterscheidet sich da der Berufsalltag sehr von dem, der mir bekannt ist, weil damit in dieser Machtasymmetrie des Dienstleistenden man richtig manchmal auch Machtmissbrauch abbekommt und viel Aggressivität. Ein Beispiel, um Ihnen zu antworten. Jemand ein Kunde bestellt telefonisch irgendetwas und sagt dann so am Schluss der Bestellung, ich bin jetzt ganz erstaunt, in Ihrer Firma hatte ich es immer mit Vollidioten zu tun und nun heute nur mit einer Halbidiotin. Ziemlich heftig. Also da ist auch wie so ein halbes Kompliment drin, aber eigentlich ein Generalangriff auf die ganze Firma. Nun wäre es in landläufigen Begriffen wahnsinnig schlagfertig zu sagen, wissen Sie, wir arbeiten immer gerne mit Kunden, die zu uns passen. Aber das wäre, sagt sie, der Sache nicht gerecht. Die Beziehung wäre abgebrochen, das Geschäft käme nicht zu Gange, wahrscheinlich gäbe es eine Rüge des Chefs und es wäre nur kurzfristig eine gute Kontraaggression. Sie denkt, man muss sich diesen Schuh nicht anziehen. Wieso den Federhandschuh aufnehmen, der da hingeworfen wird? Man könnte auch sagen, ach wissen Sie, apropos Firma, da habe ich gerade gedacht, den letzten beißen die Hunde. Kontrastrategie, das unpassende Sprichwort. Der andere ist zunächst beschäftigt, um einen Zusammenhang herzustellen, begreift ihn nicht und man hat freien Raum, um wieder zur Sache zu kommen.
Das ist also sehr witzig.
Können Sie uns, Cornelia Cassis, noch ein paar Worte zur Autorin sagen? Sie haben vorhin gesagt, sie ist Kommunikationstrainerin.
Ja, sie arbeitet ganz viel mit friedfertiger Kommunikation, Klimaverbesserung in Unternehmen. Sie ist vielen von uns wahrscheinlich auch schon ein Begriff als Bestseller-Autorin. Sie hat mehrere Bücher über Kommunikation geschrieben. Die etwas intelligentere Art, auf dumme Sprüche zu reagieren, habe ich gelesen vor Jahren und manches auch wiedererkannt, aber das macht nichts. Ich hatte den Wiederholungskurs bitter nötig und ihre Art des Schreibens und Vermittels wiederum sehr gemocht. Natürlich ist es nicht alles auf ihrem Mist gewachsen. Sie lehnt sich an, wie gesagt, östliche Weisheit, aber auch auf die non-direktive Gesprächsführung nach Carl Rogers und Reinhard Tausch, hat aber natürlich auch alles drauf, was TZI und andere Gesprächs- und Kommunikationstechniken anbelangt.
Dankeschön, Cornelia Cassis. Und hier noch die Angaben zum Buch. Barbara Berkan, Judo mit Worten, wie Sie gelassen Kontra geben, erschienen im Kösel Verlag. Der S2, Sie hören das Sachbuchtrio in Kontext. Wir kommen zum zweiten Buch. Einer von dreien, mein Vater, der Krebs und die Hoffnung der Medizin. Adam Richard bleibt nicht bei dem Schrecken der Krebserkrankung seines Vaters stehen, sondern recherchiert, was die Krebsforschung zu bieten hat, um zu verstehen, was im Körper seines Vaters geschieht. Odette Frey, Sie haben das Buch für uns gelesen. Wie gelingt es dem Autor, diese persönliche Betroffenheit und die Fakten der Krebsforschung zu verbinden, also diese zwei Stränge zu verweben? Das scheint mir nicht ganz einfach.
Es gelingt ihm tatsächlich eigentlich mit erstaunlicher Leichtigkeit. Es wirkt nie bemüht. Die Geschichte seines krebskranken Vaters, die streut Wishart eigentlich nur in sehr kurzen Sequenzen ein und immer so, dass es auch inhaltliche Berührungspunkte gibt mit dem Haupterzählstrang. Und der Haupterzählstrang, der dreht sich um die Krebsforschung. Wishart hat auch hier eine, wie ich finde, sehr ungewöhnliche Perspektive gewählt auf die Krebsforschung, nämlich eine historische. Er beginnt im frühen 19. Jahrhundert und zeichnet danach, wie die Mediziner und Biologen dem Krebs sozusagen auf die Spur kommen. Man wusste ja sehr lange nicht, was Krebs eigentlich ist und wie er entsteht. Und natürlich haben auch lange die Mittel gefehlt, um den Krebs überhaupt zu bekämpfen. Also vor gut 200 Jahren hat man zwar versucht, oberflächliche Krebsgeschwüre wegzuoperieren, aber oft sind die Menschen bei den extrem schmerzhaften Operationen, die ja ohne Narkose durchgeführt wurden, sind die Menschen verblutet oder kurz darauf an Wundinfektionen gestorben. In den rund 12 Kapiteln des Buches wirft Adam Richard nun Schlaglichter auf entscheidende Durchbrüche der Krebsmedizin. Ein Kapitel widmet er eben zum Beispiel den Durchbrüchen der Chirurgie Mitte des 19. Jahrhunderts, zum Beispiel der Entdeckung des Äthers als Narkosemittel. Das war ein sehr wesentlicher Fortschritt, der eben auch dazu geführt hat, dass man Krebspatienten besser operieren konnte. In einem anderen Kapitel, das ich für eines der spannendsten halte, erzählt Wishart die Geschichte des berühmten Berliner Pathologen Rudolf Virchow. Er war einer der Ersten, der erkannt hat, dass Krebs aus Körperzellen entsteht, die sich unkontrolliert teilen. Das war vor gut 160 Jahren. Virchow war damals erst 34 Jahre alt und er war fasziniert von den Möglichkeiten der Mikroskopie. Und es war auch die Mikroskopie, die ihm schließlich half, zu seiner bahnbrechenden Entdeckung zu kommen. Wishart zeichnet Virchow aber nicht nur als medizinisches Genie, sondern zeigt ihn gleichzeitig auch als Menschen, und anscheinend war er ein nicht sehr sympathischer Mensch. Also Virchow galt als ungehobelt, als arrogant und wahnsinnig ehrgeizig. All das erzählt Wishart, und es gelingt ihm dadurch, dieses vergangene Kapitel der Medizingeschichte mit Leben zu füllen. Er personalisiert die Forschungsgeschichte also sehr stark, er macht aus den Forschern aber keine Helden, sondern zeigt sie als Menschen mit Ecken und Kanten. Und ich finde, schon alleine das würde das Buch sehr lesenswert machen, doch dann kommt eben noch die Geschichte des Vaters von Adam Wishart hinzu. Im Kapitel mit Rudolf Virchow etwa erfahren wir, wie sein Vater nach der Operation auf das Ergebnis der zellbiologischen Untersuchung wartet, also auf den Befund des Pathologen. Wishart lässt uns miterleben, wie sein Vater und mit ihm die ganze Familie mit großer Ungeduld dieses Resultat herbeisehnen, um zu erfahren, wo im Körper des Vaters sich nun der Ursprungsherd des Krebs verbirgt, und um so auch zu erfahren, wie man den Krebs am besten eben behandeln könnte. Man lernt als Leser so quasi nebenbei auch noch, wie sich das Wissen der Pathologie eben seit Virchow gewandelt hat, wie ein moderner Pathologe heute arbeitet, wie der Pathologe des Vaters eben diesen Krebs analysiert. Also Wishart zeigt in seinem Buch auf, was die Krebsmediziner heute wissen über die Krankheit und wie dieses Wissen entstanden ist. Er geht auch auf die Ursachen ein vom Krebs. Er umreißt zum Beispiel die sehr spannende Debatte um die Umweltgifte, die in den USA bereits in den 30er Jahren ihren Anfang nahm. Und er erklärt auch die moderne Genforschung. Wishart hat eigentlich keinen Aspekt ausgelassen. Er hat sehr viel Wissen in sein Buch gepackt, und doch liest es sich sehr leicht. Und das halte ich für eine große Leistung.
Er hat also keinen Aspekt ausgelassen. Kommt da nur die Schulmedizin vor oder kümmert er sich auch um alternative Forschung?
Ja, tatsächlich gibt es auch ein Kapitel über die Alternativmedizin, und das ist sehr interessant. Man versteht nämlich durch dieses Beispiel, es ist ein Beispiel einer englischen Klinik, warum die Patienten dieses starke Bedürfnis haben nach Alternativmedizin. Die Alternativmedizin gibt den Leuten nämlich ein Werkzeug in die Hand, selber etwas tun zu können. Und das ist ein Vorteil, den die Alternativmedizin gegenüber der Schulmedizin hat.
Sie haben gesagt, Odette Frey, Sie haben selber das Wort Erzählstrang erwähnt. Das heißt, die Fakten, die medizinischen Fakten aus der Krebsforschung, die werden in einem erzählenden Text erzählt, chronologisch aufgereiht, und darin eingestreut sind die autobiografischen Geschichten, also der Vater und der Autor. Mhm. Wie funktionieren diese zwei doch sehr verschiedenen Textsorten miteinander?
Ja, also man könnte vielleicht denken, dass das stilistisch ein Problem werden könnte, oder dass er eine sehr fachliche, sachliche Sprache hat auf der einen Seite und dann, wenn es um den Vater geht, eben sehr persönlich wird. Aber er schafft das sehr gut, weil auch die Teile über seinen Vater sind doch in einem eher distanzierten Ton geschrieben, so dass es jetzt nicht auch sprachlich auseinanderklaffen wird. Und es macht es sehr angenehm zu lesen. Man fühlt sich nicht als Voyeur eigentlich zu sehr involviert.
Die Diagnose Krebs ist ja immer noch eine sehr spezielle, mit großen Schrecken behaftete Diagnose, anders als andere Krankheiten, die manchmal auch mit dem Tod enden und manchmal nicht. Erklärt auch, weshalb das ist, oder wird das klar durch die Geschichte, durch die Medizingeschichte, warum Krebs so eine umrankte, furchtbare Diagnose ist?
Nein, diese Frage kann auch Adam Wishart nicht behandeln in seinem Ritt durch die Medizingeschichte. Er sagt, er möchte einfach dazu beitragen, das Tabu, das er Krebs immer noch umgibt und vielleicht eben auch dieses Schrecken noch fördert, das mit der Diagnose verbunden ist. Er möchte mit diesem Buch auch helfen, das Tabu zu lockern und zu durchdringen. Und vielleicht hilft er ja so mit, dass dieser Diagnose ein Teil des Schreckens genommen wird.
Danke, Odette Frey. Und hier nochmal die Angaben zum Buch. Adam Wishart, einer von dreien, Mein Vater, der Krebs und die Hoffnung der Medizin, erschienen im CH Beck Verlag. Raphael Zehnder, Ihr Buchvorschlag, das Buch der verbannten Bücher wäre auch eine Möglichkeit. Das Buch der verbrannten Bücher von Volker Weidermann berührt eines der vielen schlimmen Themen des Nationalsozialismus in Deutschland. Der Autor hat in seinem Buch die Schicksale der verfemten Autoren nachgezeichnet. Die Bücherverbrennung hat nämlich auch Schriftstellerexistenzen vernichtet. Wie zeichnet nun Weidermann im Buch diese Schicksale nach?
Volker Weidermann erklärt in seinem Vorwort, wie er vorgegangen ist, wie er sein Material gesammelt hat. Grundsätzlich kann man sagen, den bekannten Autoren, es gibt ja einen sehr viele bekannte Autoren, deren Werk verbrannt wurde, Bertolt Brecht, Josef Roth, Kurt Tucholsky, Anna Segers, Irmgard Keun und so weiter, diesen bekannten Namen, die man auch heute noch, die auch heute noch geläufig sind, widmet er relativ wenig Seiten in seinem Buch, weil er sagt, da sind sehr viele Fakten schon bekannt, sind schon allgemeingut, das kann man schon in den Literaturlexika nachlesen, da muss er sich nicht speziell investieren. Hingegen den unbekannten Autorinnen und Autoren, denen widmet er sehr viel mehr Raum. Und das ist etwas, was ich an diesem Buch sehr, sehr spannend fand, dass er über sehr viele Autorinnen und Autoren Fakten zutage fördern kann. Autoren, von denen ich noch nie auch nur irgendetwas gehört hatte. Man kann sich vielleicht noch überlegen, wie die Hintergründe verliefen dieser Bücherverbrennung. Man schon während der Weimarer Republik war die deutsche Studentenschaft sehr ausgesprochen reaktionär, chauvinistisch und national. Also die Universitäten waren kein Hort der Freigeister, sondern ganz im Gegenteil. Und als die Nazis dann Ende Januar 1933 die Macht übernahmen, da überschlugen sich große Teile der deutschen Öffentlichkeit in Treuebezeugungen gegenüber der neuen Ordnung. Und sie wollten ihren Eifer demonstrieren, an dieser neuen Ordnung mitzuwirken. Und die Studentenschaft, die hatte sich neu konstituiert, war auch unter nationalsozialistischer Leitung und die wollten sofort in der kürzester Zeit eine möglichst spektakuläre Aktion auf die Beine stellen, um sich in der Öffentlichkeit als treue Nazis zu positionieren. Und da haben sie dann eben diese Bücherverbrennung ausgeheckt, die nicht nur in Berlin stattfand, sondern in fast allen deutschen Universitätsstädten. Und das Interessante war auch, dass es praktisch nirgendwo einen Widerstand gab gegen diese Bücherverbrennungen, also aus den Universitäten, aus den Bibliotheken, aus den Buchhandlungen und so weiter. Da kam praktisch nichts an Widerstand. Alle haben da fleißig mitgemacht. Und die Zeit drängte da. Die gleichgeschaltete Studentenorganisation, die brauchte dringend eine Liste mit Autoren und die hat ihnen dann ein überfleißiger Bibliothekar namens Wolfgang Herrmann zur Verfügung gestellt. 131 Namen standen auf dieser Liste.
Wie kam nun dieser Herrmann dazu, also diese Liste zusammenzustellen? Ich meine, wie er dazu kam, haben wir jetzt verstanden, aber nach welchen Kriterien hat er sie dann schlussendlich zusammengestellt?
Dieser Wolfgang Herrmann, der war schon als Schüler sehr deutsch-völkisch national gesinnt und der hat, wie mir scheint und wie auch Volker Weidermann scheint, teilweise sehr planlos diese Autorennamen gruppiert. Einerseits natürlich gemäß der Ideologie sind sehr viele jüdische und sozialistische und pazifistische Autorinnen und Autoren und Bücher auf dieser Liste. Andererseits gibt es auch Autoren, von denen man keine Ahnung hat, von denen auch Volker Weidermann in seinem Buch, in seinen Recherchen nie herausgefunden hat, warum die auf der Liste sind.
Können Sie dazu ein Beispiel machen?
Ein Beispiel für die Autoren, bei denen es rätselhaft ist, dass sie drauf sind. Ja, zum Beispiel ein nationalistischer Autor namens Fritz Blei, von dem man wirklich keine Ahnung hat, warum er auf der Liste war. Der hat Jagdgedichte geschrieben wie »Ein Wildgraf ist der Auerhahn, er haust auf steilen Höhen und hüb im Lenz die Balz nicht an, wär nie er zu erspähen.« Also etwas von einer Harmlosigkeit und stilistisch natürlich auch eher fragwürdig. Oder es gab Anpasser, die während der Weimarer Republik noch Novellen schrieben, voller schwuler Helden, wie Erich Ebermeyer. Und im Dritten Reich wurde er dann zum gefragten Drehbuchautor. Also das ist auch ein Verdienst dieses Buches von Volker Weidermann, dass er eben sich nicht nur in Anführungsstrichen auf die jüdischen, sozialistischen, pazifistischen Autoren konzentriert, sondern es kommt auch alles andere vor, von dem man auch noch nie gehört hatte.
Wenn man nun Lust kriegt, einen dieser vergessenen Autoren zu lesen, hat man überhaupt eine Chance, das Buch zu finden? Werden die wieder verlegt?
Die bekannten Namen natürlich schon, also Irmgard Keun, Anna Segers und so weiter, das findet man in den Buchhandlungen. Bei den Unbekannteren, da muss man antiquarisch vorgehen. Also Volker Weidermann hat selber bei Antiquariaten recherchiert übers Internet oder er ging in die Antiquariate, hat Suchlisten aufgegeben und so weiter.
Dann kann man ja davon ausgehen, dass bei den Unbekannteren
also die nachher nicht mehr hervorgehoben wurden, dass deren Schriftstellerexistenz völlig vernichtet wurde.
Ja, da muss man sagen, da ging eigentlich die Politik der Nazis auf, weil die Nazis wollten diese Autoren vergessen machen und sehr viele sind wirklich vergessen worden und zu einem wirklich schönen Teil, auch literarisch gesehen, absolut zu Unrecht vergessen.
Was ist das Ziel des Buches?
Das Ziel des Buches ist, diese Autorinnen und Autoren aus dem Vergessen herauszuholen.
Danke, Raphael Zehnder. Nun bitte ich Sie alle drei, wie gewohnt, noch einmal die Angaben zu Ihrem jeweiligen Buch zu machen und wie immer auch eine Empfehlung auszusprechen, wer von den Hörerinnen und Hörern ganz besonders profitieren könnte von der jeweiligen Lektüre. Raphael Zehnder, machen Sie doch bitte den Anfang.
Das Buch, das ich heute kurz vorgestellt habe, ist von Volker Weidermann. Der Titel ist Das Buch der verbrannten Bücher. Erschienen ist es bei Kiepenheuer und Witsch. Und ich denke, dass dieses Buch ist sehr wertvoll für alle, die sich interessieren für die deutsche Literatur der ersten drei Jahrzehnte des 20. Jahrhunderts. Und auch interessant für alle Leute, die sich dafür interessieren, wie der Mechanismus totalitärer Staaten funktioniert.
Odette Frei?
Der Titel meines Buches lautet Einer von dreien, mein Vater, der Krebs und die Hoffnung der Medizin. Es ist von Adam Wishart und erschienen im C.H. Beck Verlag. Ich möchte dieses Buch nicht nur Leuten empfehlen, die jetzt selber von Krebs betroffen sind, sondern auch solchen Lesern, die sich für die Geschichte der Medizin interessieren und die verstehen wollen, wie medizinische Durchbrüche zustande kommen und warum die Forschung manchmal eben auch nicht vorankommt.
Cornelia Cassis.
Barbara Berkan, mit CK geschrieben, Judo mit Worten, wie sie gelassen Kontra geben im Untertitel. Das Buch ist bei Kösel erschienen und empfehlen möchte ich es allen. Das sind wahrscheinlich sehr, sehr viele, die an Kommunikation interessiert sind. Und zwar an Kommunikation, die die Beziehungen ganz lassen und nicht irgendetwas vernichten, was eigentlich nicht vernichtet werden sollte. Die aber auch gerne sehr alltagsbezogen sich mit Kommunikation beschäftigen und einfach die Sprache auch vielleicht neu und von einer anderen Seite reflektieren möchten.
Ihnen dreien, Cornelia Cassis, Odette Frei und Raphael Zehnder, nochmals vielen Dank für Ihre Buchtipps.
Das war ein Podcast von Schweizer Radio DRS2. Weitere Ausgaben dieser Sendung sowie andere Sendungen können Sie auf unserer Website drs2.ch nochmals hören oder diese und andere Sendungen bequem als Podcast abonnieren. Wie das geht, erfahren Sie ebenfalls auf drs2.ch unter der Rubrik Podcasts.